Wir sind Christian Herrndorf und Hans Onkelbach und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0. Wir sprechen hier über Geschichten, die sich so eigentlich nur in Düsseldorf abgespielt haben könnten. Das Besondere dabei ist, dass mein Kollege Hans diese Geschichten alle als Reporter erlebt hat, das heißt, dass hier wirklich aus erster Hand schildert und nicht irgendwie angelesenes Wissen. In diesen Geschichten geht es meistens um Kohle, Knast und Kaviar. Heute ist aber das Besondere, dass es vor allen Dingen um Kohle und Kaviar geht und ein bisschen weniger um Knast. Warum, erfahren wir gleich. Jetzt hören wir erstmal die Nachrichten über den Fall Auto Becker.
Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hat zum 24. April 2003 einen Haftbefehl gegen die 32-jährige Tatjana Xell erwirkt. Sie steht im Verdacht, vor einem Jahr am gewaltsamen Tod ihres Mannes, dem Nürnberger Schönheitschirurgen Franz Xell, beteiligt gewesen zu sein. Ins Visier der Polizei gerät auch ihr Lebensgefährte, der Düsseldorfer Unternehmer Helmut Auto Becker. Dieser Verdacht ist ein weiterer bitterer Moment in der Geschichte der Firma, die einst bundesweit bekannt war und dann in den frühen 2000er Jahren ihren Niedergang erlebte.
Hans, wir haben jetzt gerade gehört, dass das ein sehr, sehr großes Unternehmen gewesen ist, Auto Becker. Mir ist in dem Zusammenhang etwas eingefallen aus Mitte der 90er Jahre. Damals bin ich volljährig geworden und wir haben alle unseren Führerschein gemacht. Und einer meiner Kumpels hat seine erste Fahrt direkt mit seinem Auto zu Auto Becker gemacht, nur um da zu gucken. Ich bin da mitgefahren und war, weiß ich nicht, erschrocken, fasziniert. Ich habe es nicht richtig verstanden. Warum hat das so eine Faszination ausgelöst?
Man muss sich das vorstellen wie eine Automobilausstellung. Das Areal der Firma Auto Becker war ziemlich groß. Das lag in Bilk, in dem Karree Merowingerstraße, Karolingerstraße, Südbertusstraße. Ein riesiges viereckiges Areal. Da waren im vorderen Bereich, zur Merowingerstraße, waren die Verkaufsräume. Die sahen halt so aus, wie Verkaufsräume von Autos, Autohändlern so aussehen. Ne? Groß, zwei Geschosse, hohe Räume, wo jede Menge Autos drin standen. Und dahinter war der Hof und die Werkstatt. Und im Prinzip standen überall Autos rum. Und da konntest du halt Autos sehen, schon in den 50er und 60er Jahren, die du nirgendwo sonst gesehen hast. Also amerikanische Straßenkreuzer nannte man die, Cadillac und Buick und so, alle diese Marken. Die kannte man sonst nur aus dem Fernsehen. Später kam hinzu Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini. Und insofern, die Faszination war natürlich da. Das war wie so ein Ausflugsziel. Da fuhr man auch samstags nachmittags oder sonntags nachmittags hin.
Oder eben am Tag, an dem man den Führerschein bekommen hat.
Oder so, und träumte da so ein bisschen vor sich hin. Ja. Also insofern.
Wie ist das entstanden? Also das ist ja, ich habe jetzt von Mitte der 90er erzählt, als das wahrscheinlich schon mehr oder weniger seinen Höhepunkt hatte oder vielleicht auch schon überschritten hat. Aber wo kam das her? Also wie hat die Firma oder Familie Becker das aufgebaut?
Der kam also aus, Wilhelm Becker kam aus Mond zurück, ist nach Düsseldorf gegangen nach dem Krieg, hat auf einem Trümmergrundstück einen Ersatzteilhandel, Autoteile, aufgemacht. Und das ist relativ schnell sehr gut gelaufen und dann im Laufe der Zeit ist er dann umgezogen nach Bilk, da wo die Firma bis zum Schluss gesessen hat. Und am Anfang war das ein reiner Handel mit Autoteilen.
Gebrauchte? Also ist das mehr oder weniger so ein Schrotthandel gewesen oder waren das schon neue
Teile? Ich glaube, das hätte man damals auch so nennen können. Ne? Aber daraus wurde dann relativ schnell ein Handel mit gebrauchten Autos. Daher auch der spätere Begriff die zweite Hand. So nannte man das ja, okay. Oder nennt man es immer noch. Ein Auto, was schon mal einen Vorbesitzer hat, das sagst du zweite Hand.
Ja, und das hat er erfunden oder geprägt?
Das hat er zu seinem Firmenzeichen gemacht. Der ist auf dieses Gelände gegangen. Da war vorher irgendein Industriebetrieb. Und von diesem Industriebetrieb stand noch der Schornstein. Und an diesen Schornstein hat er oben so ein Zeichen gemacht. Da sah man wirklich eine erhobene Hand und da stand das drunter. Das war so ein Symbol, das sahst du von ganz weit her und das war Auto Becker.
Ach gut, dann wusste man, wo man hin muss, wenn
genau,
man einen gebrauchten,
wenn man gebrauchten Wagen.
Aber wie ist das dann entstanden, dass das diese besonderen Autos waren, die du gerade schon genannt hast?
Ja.
Das ist ja, also gerade jetzt stelle ich mir das in 50ern und vielleicht auch noch in 60ern extrem schwer vor, an solche Wagen ranzukommen, um die dann zu verkaufen.
Die 50er Jahre waren ja, das war das sogenannte Wirtschaftswunder in Deutschland. Ne? Das ging rapide bergauf, auch mit ihm, mit seinem Handel. Und er hat relativ schnell gemerkt, dass es dafür einen Markt gab. Also ist er dann zum Händler dieser Marken geworden, peu à peu.
Okay, hat er die dann importiert? Also ist das ja, wirklich was ja, dann irgendwie ja, über den Atlantik gekommen ja, ist bei den
richtig,
Amerikanern?
Oder von Amerikanern und die anderen auch, also Ferrari, klar, Italien, zum Teil aus England. Der war auch Importeur und hat die dann seinen Kunden angeboten. Und der hatte nachher 70er Jahre, da gab es also, das hat er immer sehr geschickt vermarktet, da gab es so kleine Events. Also ich weiß, dass ein Riesenauftritt mal war, als Günther Netzer sich da mal einen Ferrari gekauft hat. Oder Joseph Beuys hat sich da mal einen Rolls-Royce oder Bentley, weiß ich jetzt nicht mehr genau, eins von beiden mal gekauft. Und das hat der Alte, der wusste genau, da fahren die Medien drauf ab. Und dann hat er dafür gesorgt, dass die Leute das erfahren.
Du hast Günter Netzer und Josef Beuys gerade schon als Kunden gesagt, das wären nicht die einzigen gewesen sein. Wer aus den Prominenten, die man heute noch kennt, ist da auch noch bei gewesen?
Zum Beispiel die Modeschöpferin Jill Sander, der Schauspieler Kurt Jürgens, der Schauspieler Heinz Rühmann. Die Liste ließe sich wahrscheinlich noch lange fortsetzen. Also es
das heißt, es sind auch wirklich Leute aus der ganzen Republik.
Ja, aus der ganzen
Republik, und Netzer sind ja jetzt
die aus der Region. Ja, also es waren unglaublich viele Prominente, die da immer wieder mal aufschlugen. Auch Wirtschaftsgrößen natürlich auch.
Was hat er sonst so für Events veranstaltet? Also ich kann mir vorstellen, dass, genau, das geht so Hand in Hand. Ne? Du hast auf der einen Seite hast du sehr prominente Kundschaft, auf der anderen Seite musst du natürlich auch was losmachen, dass das interessant ist, da hinzukommen.
Und das mit den Events kam eigentlich erst später. Mit einer Sache hat er nochmal unglaubliches Aufsehen erregt. Als Anfang der 70er Jahre mal die IAA ausgefahren ist, hat er gesagt, das akzeptiere ich nicht, wir machen unsere eigene IAA. Und dann hat er wirklich eine Automobilausstellung gemacht. Dafür musste er eigentlich gar nicht viel tun. Er hatte ja die Autos alle da und hat dann einfach nur propagiert, wenn ihr Autos sehen wollt, kommt zu mir. Und dann sind da rund 100.000 Leute hingepilgert.
Mein Gott, okay.
Ja.
Ja, aber das klingt jetzt sehr vermessen. Also eine Automesse, so wie die in Frankfurt, also ich stelle mir die auch in den 70er Jahren schon relativ riesig vor, das dann so zu machen. Gut, auf der anderen Seite ist das genau der Schub, den du brauchst. Ne? Also wenn du dann nochmal Aufmerksamkeit, also der Letzte, der noch nicht gemerkt hat, dass du der Händler schlechthin bist.
Aber so war der. Der war halt wirklich, der hat sich als Unternehmer im wahrsten Sinne des Wortes verstanden. Ne? Ja. Der hat wirklich was unternommen. Der war sehr aktiv und damit sehr erfolgreich.
Wie ist das dann in der Familie weitergegangen? Der hat Söhne gehabt.
Er hatte drei Söhne, der älteste war Helmut und da gab es noch zwei andere, Achim und Harald. Die spielen auch die beiden anderen, also Helmut war nachher, spielt nachher die Hauptrolle. Achim und Harald haben dann in den Anfang der 80er Jahre in einem Teil dieses Geländes da an der Merowingerstraße hin, haben die eine Firma gegründet, die hieß Data Becker.
Ja, die kenne ich noch. Also für Computerspiele und exakt, Software und solche
Sachen. Die waren auch damit sehr erfolgreich eine Zeit lang. Das wurde dann auch zu so einem Namen. Erstens hatten die natürlich das Glück, da Unterschlupf zu finden. Also ne, die brauchten ja nicht so viel Platz wie beim Automobilhandel. Und zum anderen haben die es relativ schnell verstanden, daraus aus eine Marke zu machen. Da gingst du hin, wenn du bestimmte Computer kaufen wolltest, Computerspiele, Teile oder so.
Und nee, das ist wirklich ein Name. Also den habe ich präsenter als Autobäcker, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist aber jetzt vielleicht eine Frage des Alters. Hängt mit deinem Alter zusammen,
genau. Und sind die irgendwann auch in die Firma eingestiegen?
Nein. Harald und Achim haben sich sogar immer ziemlich ferngehalten. Was aber an ihrem Elternbruder lag, glaube ich.
Okay, was heißt das? Also warum haben die sich von dem Bruder ferngehalten oder war der dann in der Firma schon?
Ja, das war, also am Anfang sah man die öfter zusammen. Es gibt ein Bild, irgendwo habe ich noch vor Augen, wo der Alte, der Senior, seine drei Söhne, in einem offenen Cadillac zur Schule bringt. Und jetzt musst du dir überlegen, das war, ich würde mal sagen, so Anfang der 60er Jahre. Hm. Wenn du da in einem offenen Cadillac zur Schule gebracht worden wärst.
Dann bist du entweder Elvis oder?
Das war auf jeden Fall ein irrer Aufwand. Und damit musst du umgehen können. Die beiden Jüngeren, also Achim und Harald, konnten damit umgehen. Und der andere hat später gezeigt, dass das für ihn, sagen wir mal, nicht so gut war.
Wann ist er in die Firma gekommen? Also es gibt ja auch immer wieder so Familiengeschichten. Ich habe gerade eine Serie im Sinn, die ich geguckt habe, die Succession heißt, wo der Vater nicht loslassen kann, ne, und seinen Söhnen gerade nicht gibt. Ein bisschen klingt das in der Geschichte gerade an, als wäre das ähnlich.
Ja, also ich hatte damals den Eindruck auch, der Senior, also Wilhelm Becker, war bis Anfang der 90er Jahre war der in der Firma.
Wie alt war der dann?
Da war der etwas über 80. Boah. Und Helmut, der Älteste, war damals Anfang, fast Mitte 50 schon. Der Übergang kam jetzt nicht von heute auf morgen, aber er kam dann doch relativ schnell, weil meines Wissens war der Alte dann doch krank. Und dann übernahm der älteste Sohn Helmut und das war Anfang der 90er Jahre, da war der über 50 Jahre alt.
Okay, dann ist das wahrscheinlich eher sogar wie die Geschichte der Queen und von Charles, ja.
Ja, er hat lange gewartet auch.
Okay, das fällt daran auf. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal da gewesen bist?
Ich habe in den 80er Jahren ja in Düsseldorf als Reporter gearbeitet, ne? Als Polizei- und Gerichtsreporter, später als Wirtschaftsreporter. Und das heißt, vor allen Dingen als Wirtschaftsreporter kamst du an Otto Becker überhaupt nicht vorbei. Hm. Der war sehr präsent in der Stadt, der war natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Der war für die damaligen Medien war der auch ein enorm wichtiger Anzeigenkunde.
Okay.
Weil natürlich die ganzen Autoinserate, die liefen ja alle noch über Print.
Hm.
Das, was man sich heute ja nicht mehr vorstellen kann, aber das war alles Print. Das heißt, der hat auch den Medienhäusern, vor allen Dingen dem Größten am Ort, hat er richtig viel Umsatz gebracht.
Das heißt also, der hat auch inseriert, ich muss das jetzt wieder fragen, ne? Also wenn der jetzt einen gebrauchten, ich sag mal Ford verkaufen wollte, stand dann wirklich so ein Dreizeiler Ford, Baujahr 67,
so hat das,
27.000 Kilometer runter und so weiter, Auto Becker, Telefonummer.
Mangels einer Internetseite ist ihm nichts anderes übrig geblieben damals
in der Zeit.
Nein, das ist nicht so.
Klar.
Und der hat inseriert, der hat natürlich auch große Werbekampagnen gemacht. Er hatte natürlich allein schon durch die Präsenz vor Ort und durch die Bekanntheit, wenn du also ein gebrautes Auto suchtest, dann war der Gedanke ziemlich nah, dass du einfach mal zu Otto Becker gefahren bist und hast mal geguckt, ob der nicht so ein Ding da schon rumstehen hat.
Ja, einfach nach dem Schornstein gucken, habe ich
jetzt. Ja, ganz genau.
Ich würde eine kurze Pause machen wollen und gerne unseren Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Das ist heute die Steiger Unternehmensberatung. Der Inhaber, Hanno Steiger und sein Team haben sich auf IT-Controlling, auf Digitalisierung und auf Interimsmanagement spezialisiert. Wir haben Hanno besucht in seiner Firma und sein Team und dabei ist uns eine Sache sofort aufgefallen, nämlich dass da keiner einen Anzug trägt und auch keiner ein Business-Outfit. Die sind alle sehr, sehr entspannt gekleidet. Und was wir dann gelernt haben, ist, dass das eigentlich sinnbildlich für die Arbeit der Steiger Unternehmensberatung ist. Die arbeiten nämlich nicht nur schicke Strategien und Prozesse und lassen die Firmen dann damit alleine, sondern die packen richtig mit an, wenn es dann darum geht, diese Strategien, die sie entwickelt haben, auch umzusetzen. Und bei diesem Anpacken und bei dem Umsetzen sind sie dann eben genauso entspannt und unaufgeregt aufgrund ihrer Erfahrung, wie sie das in ihren Klamotten schon zum Ausdruck bringen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Steiger Unternehmensberatung für das Sponsoring und die Unterstützung dieser Podcast-Folge. Wir waren ja gerade, Hans, schon an dem Punkt, dass Prinz Charles dann irgendwann doch den Thron bestiegen hat, sprich Helmut Becker dann das Erbe seines Vaters Wilhelm Becker angetreten hat. Wie hat er die Firma fortgeführt? Also war das weiterhin ein kluger Unternehmer, so wie du das vorhin beschrieben hast, oder war das anders und haben sich die Befürchtungen des Vaters dann auch bewahrheitet?
Also wenn es die Befürchtung gegeben hat und die Gerüchte gab es und der Eindruck, den gab es auch, dann kann man die Frage nur mit Ja beantworten. Weil Helmut Becker, der Sohn jetzt, also damals Mitte 50, hat plötzlich angefangen, ein Leben zu führen in der Öffentlichkeit. Der hatte diese Firma im Hintergrund, von der er glaubte, dass sie unermessliche Vermögenswerte hätte. Das hatte sie sicher eine Zeit lang auch. Wobei schon damals niemand wusste, wie gesund das jetzt wirklich ist. Aber es war zumindest nach außen hin ein Unternehmen, was viel Geld verdient hat. Und schon allein die Immobilie war ja auch damals schon sehr viel wert. Er war auf einmal sehr noch präsenter in der Stadt als die Firma, also jetzt nicht weniger als Autohändler, sondern mehr als so jemand, der gerne so in dieser Schickimicki-Szene so ein bisschen glamourös unterwegs war. Das drückte sich zum Beispiel in der Kleidung aus. Der war also immer très chic, also Maßanzüge, Seiten, Einstecktuch, entsprechende Krawatte, entsprechende Schuhe. Er wurde gesehen auf allen möglichen Events. Er trat als Gönner auf, als Sponsor auf und ja, ein bisschen salopp gesagt, der kaufte sich auch ein Stück weit Anerkennung und Beifall.
Okay. Kannst du dafür Beispiele nennen? Also was hat er gemacht, damit das passiert? Ich ahne, was du meinst, aber wie hat sich das zum Ausdruck gebracht?
Der hat alle möglichen Initiativen gegründet. Also irgendwann hat er einen Verein gegründet, der hieß, ich bin ein Berliner. Dann hat er einen Verein gegründet, ein Herz für Europa. Aber am auffallendsten waren seine großen Events, die er installiert hat, die er geschaffen hat. Zwei Beispiele. Er hat auf der Königsallee einen Concours d'Elegance gemacht. So nannte er das.
Okay.
Und die Aufmerksamkeit war auch riesig, weil er hat, da wo heute die Banken auf der Westseite der Köhe sind, da hat er einfach Autos hingestellt. Und dann hat er dafür gesorgt, dass da so ein bisschen Volksfestatmosphäre war, ne? Also mit Bierbuden und Getränke und ein bisschen was zu essen. Aber auch vor allen Dingen kamen die Leute dahin, weil da halt unglaublich viele interessante Autos standen. Hm. Und da hat er jetzt nicht seine gebrauchten Toyotas
hingestellt
oder Fiat oder was er alles hatte, sondern da standen wirklich dann die Traumautos, die er entweder selber im Bestand hatte oder die er aufgrund seiner Beziehung dann geholt hat. Und dann konnte man hingehen, sich die angucken und da gab es auch so kleine Rundfahrten und er war mittendrin und er war der Autokönig. Hm. Sowas Ähnliches hat er gemacht auf Sylt in Kampen auf der sogenannten Whiskymeile. Das war so das, wo er sich sah. Das fand er toll. Und wenn er die Hoffnung gehabt hat, dadurch den Verkauf zu steigern, dann sei ihm das zugebilligt, dass er diesen Gedanken hatte. Aber ich würde mal sagen, das war in erster Linie, war das, um sich selbst zu inszenieren, weil er es einfach großartig fand.
Ja. Hans, du hast schon gesagt, du hast als Wirtschaftsreporter natürlich mit dem Thema viel zu tun gehabt. Hast du die denn auch mal im Büro besucht? Wie war das, wenn man die interviewt hat oder zum Gespräch getroffen hat?
Also ich habe ihn mehrfach getroffen, bei unterschiedlichen Terminen, also auf unterschiedlichen Repräsentationsterminen. Ich war auch in seiner Firma, sowohl in den Verkaufsräumen wie auf dem Gelände. Und an sein Büro kann ich mich deshalb erinnern. Ich habe da mit ihm ein längeres Interview geführt. Der hatte einen großen Schreibtisch mit einer Glasplatte und diese Platte lag auf einem Ferrari 8-Zylinder- oder 12-Zylinder-Motor. Das konnte man nicht so genau sehen. Ich weiß nur, dass es ein riesiger Motor war und er war auch ganz stolz drauf. Er hat gesagt, hier, Ferrari-Motor. Das sah schon irre aus, das Ding.
Das heißt aber, Ferrari muss einen Motor gebaut haben, den sie nicht in ein Fahrzeug eingebaut haben, sondern ihm geliefert haben. Oder er muss ihn wieder ausgebaut haben.
Genau. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Motor war, der vielleicht irgendwo einen kleinen Defekt hatte.
Okay.
Und da hat er gesagt, komm, den behalte ich und mach mir dann einen Schreibtisch drauf.
Ich meine mich wiederum jetzt an meine Jugend oder mein junges Erwachsenenleben zu erinnern, dass Helmut Becker mal für den Bundestag kandidiert.
Ja, das stimmt. Der hatte mal, der kam immer mit Ideen um die Ecke und irgendwann hat er auch mal für den Bundestag kandidiert. Hat auch ein paar hundert oder ein paar tausend Stimmen bekommen.
Okay, aber ist weit von 5% Hürden oder Ähnlichem. Und das heißt, hat er für eine Partei kandidiert oder
für sich selbst, Bäckerpartei? Ja.
Ich habe noch eine Sache gehört, wo ich nicht mehr sicher bin, ob ich die richtige Erinnerung habe, dass er seinen Namen, beziehungsweise in seinem Pass, das Wort Auto als Zweitnamen hat eintragen lassen.
Das war, soweit ich weiß, der Vater.
Ah, okay.
Ja. Also,
aber nicht als Künstlername, sondern wirklich, der hieß Willi oder Wilhelm
Autobäcker
stand da auch drin.
Das war, soweit ich mich erinnere, der Vater.
Ja, er öffnet völlig neue Perspektiven für mich, was vielleicht noch meinen.
Wenn du nochmal einen Sohn bekommst, dann kannst du den ja.
Ich hatte jetzt erstmal an mich gedacht, also was ich da noch so einbauen könnte.
Aber bei dir würde eher Rheinbahn oder Fahrrad passen.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohle, Knast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohle, Knast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Christian Rheinmann, Herr Noff, ich denke drüber nach. Ich würde gerne die weitere Entwicklung mit dir besprechen, Hans. Also wir haben erzählt, ne, er inszeniert sich mehr selbst. Das Wirtschaftliche spielt eine etwas untergeordnete Rolle im Vergleich jetzt auch zum Vater. Was hat das mit dem Unternehmen gemacht? Also wie hat sich all das, dieser Lebensstil, den du beschrieben hast, auf das Unternehmen Autobäcker ausgewirkt?
Nach außen erstmal gar nicht, sondern er war sehr präsent und tauchte überall auf, wie ich eben schon sagte, ne, entsprechend gekleidet, entsprechende Autos. Aber es gab, weiß ich, dass es damals schon in den 90er Jahren, gab es schon die ersten Stimmen, die sagten, das sieht da in Wahrheit nicht so gut aus, wie es scheint. Und bis zum Ende der 90er Jahre konkretisierte sich das auch immer mehr. Aber er hat das natürlich immer bestritten. Also er hat immer, ich weiß, dass ich ihn ein paar Mal gefragt habe und habe gesagt, hören Sie mal, es gibt so Gerüchte. Und er hat natürlich immer weit von sich gewiesen, dass es da irgendwelche Probleme gäbe. Was aber, wie wir nachher erfahren haben, nicht der Wahrheit entsprach.
Ja. Dann würde ich jetzt so ganz langsam zu der Ebene Crime mal kommen. Wir haben jetzt wirklich sehr viel über Kohle und über Kaviar gesprochen und ja auch wirklich faszinierende Weisen, Geld auszugeben. Jetzt kommt der Aspekt Crime dazu, eng zusammen mit einer Person, die die Mittelälteren von uns auch noch kennen, nämlich Tatjana Gesell. Erzähl bitte nochmal, was ist das für eine Person und wie ist sie in das Leben von Helmut Becker gekommen?
Tatjana Gesell war tauchte irgendwann auf Ende der 90er Jahre auch in den Medien.
Ich glaube, sie war auch mal Liebling des Monats in der Harald Schmidt Show. Das ist so meine Erinnerung an Tatjana Gesell. Aber ich weiß,
kann das stimmt. Denn 90er Jahre? Kann
das sein? Genau,
die Harald Schmidt Show. Also ihr wirklich berühmt wurde sie eigentlich erst in den 2000er Jahren. Das hatte aber verschiedene Gründe. Sie so unter anderem hing das auch mit einem Herrn von Hohenzollern zusammen. Aber das kam später. Also diese Frau tauchte im Prinzip wie aus dem Nichts plötzlich aus. Und auch so in den bunten Blättern oder so. Ne? Und ich glaube, dass auch Helmut Becker durch diese Berichterstattung auf sie aufmerksam wurde. Und bei irgendeiner dieser zahllosen Veranstaltungen, wo man halt so hingeht in diesen Kreisen, haben die beiden sich Anfang der 2000er Jahre getroffen. Und das war 2003. Dazu muss man wissen, die Firma Helmut, also Autobäcker, war offiziell in Insolvenz seit 2002. Also als die beiden sich kennenlernte, war er schon pleite.
Ja. Das klingt aber nicht danach, als wäre das bekannt geworden, weil du das jetzt so...
Ja doch, das wussten eigentlich alle.
Okay.
Aber ich weiß
aber
nicht
Tatjana Gesell.
Ja doch, sie hat es vielleicht gewusst, aber Helmut Becker war natürlich ein großer Kommunikator und der hatte auch eine gewisse, auf bestimmte Leute auch eine gewisse Überzeugungskraft. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der zu Tatjana gesagt hat, ja, das stimmt, die Firma und so, das lief nicht mehr, aber ich habe Ideen und ich werde ganz groß dieses und jenes machen oder so. Und außerdem gab es viele Platiers, die irgendwo noch Kohle hatten ohne Ende. Ne? Und das wäre ihm auch zuzutrauen gewesen. Ich nehme an, dass sie davon ausging, dass er noch Geld hatte. Ich glaube nicht, dass es da eine Liaison gegeben hätte, wenn er als kleiner Verkäufer von Toyota aufgeschlagen wäre. Also die beiden wurden ein Paar. ein Jahr nach der Pleite. Mhm. Und die Pleite war, wie gesagt, 2002. Über 100 Leute verloren ihren Job, Riesentrara. Und das zog sich auch hin in die Phase, wo die beiden zusammenkamen, wo die zum Paar wurden. Es gab damals ein legendäres Interview im Hotel am Dom in Köln, oder Domhotel in Köln. Das wurde von RTL ausgestrahlt, wo die beiden saßen und erzählten über ihre gemeinsamen Zukunftspläne. Man lebte zusammen in Marbella die meiste Zeit. Und damals war noch nicht klar, was aus den Leuten von Otto Becker wird. Das waren über 100 Menschen, Frauen und Männer, die also vor dem Ende ihrer wirtschaftlichen Existenz standen und die jetzt im Fernsehen zugucken konnten, wie ihr Chef mit dieser...
Eine Luxussuite dann irgendwie...
Genau, wie die da saßen und über ihr künftiges Luxusleben redeten. Das ist damals... Das hat für ziemliche Empörung gesorgt. Also ich habe es auch selber, ich habe es gesehen und ich kannte einige der Mitarbeiter und ich habe auch damals, ich weiß, dass ich auch dachte, wie kann man sowas machen?
Und was war Tatjana Gsell jetzt für eine Person? Also was hatte die für einen Background oder wo kam die her?
Das ist eine gute Frage. Die war ursprünglich schwarzhaarig, dann war sie sehr blond, wurde bekannt als Gattin eines Schönheitschirurgen, Franz Gsell aus Nürnberg. Der hatte, wie es damals hieß, roundabout 12-mal seine Frau optimiert, optisch. Und wenn man ältere Bilder von ihr sah und neuere Bilder von ihr sah, da war nicht mehr sehr viel Ähnlichkeit. Und sie war sehr auffällig in ihrer ganzen Art, sich zu kleiden, ihr Make-up, ihre Haare. Und sie wurde dann plötzlich mit einem Kriminalfall in Verbindung gebracht, der sie auch fast in den Knast gebracht hätte.
Was ist da passiert?
Es gab eine Art Einbruch beim Ehepaar Gsell, hat man nachher behauptet. Und dabei ist der Franz Gsell von einem der Täter angegriffen worden und mit einer Axt verletzt worden. Und an dieser Verletzung ist er ein paar Wochen später gestorben. Und dann wurde das Ganze sehr undurchsichtig. Und auf einmal war die Frau im Verdacht, dass sie vielleicht da doch beteiligt gewesen sein könnte.
Also als Anstifterin oder
so. Dass sie den Herrn loswerden wollte oder so. Am Ende hat sich herausgestellt, der Franz Gsell, der Metzeler, der Schönheitschirurg und seine Frau hatten zusammen mit ein paar, ich nenne sie mal Komplizen, einen Versicherungsbetrug geplant. Oh. Und zwar hatten die diese Leute, die bei ihnen angeblich eingebrochen sind, hatten die angeheuert sozusagen, haben gesagt, pass auf, ihr tut so, als würdet ihr bei uns einbrechen. Ihr klaut ein Auto hier, was roundabout 100.000 Euro wert ist, und dann können wir bei der Versicherung die Summe abziehen.
Warum haben die den dann angegriffen? Also ich meine, den Teil verstehe ich ja noch, aber warum
greift der dein
Komplize dich mit der Axt an?
Also das ist, es wurde immer so formuliert von Seiten der Staatsanwaltschaft in Nürnberg, die den Fall übernommen hatte, weil er da wohnte, das Ganze sei aus dem Ruder gelaufen. Die hätten sich gestritten, der Franz Gsell und einer der Täter, und da sei es dazu handgreiflich kommen gegangen und dabei sei er so verletzt.
Nimmst du die Axt.
Dann nimmst du die Axt.
An der Stelle wird es wieder logisch.
Da wird es wieder logisch, genau. So ist was passiert.
Wie ist Helmut Becker in diese ganze Konstellation mit reingeraten? Also außer, dass er natürlich jetzt der Partner von Tatjana Gsell war?
Genau, das hat im Prinzip schon gereicht. Denn in der Zeit, das macht das Ganze so kompliziert, die war mit Herrn Gsell verheiratet, lebte aber mit Helmut Becker da schon etliche Monate in Marbella. Die waren ein Paar sozusagen. Pikanterweise lebten die auf die Kosten ihres Gatten, denn Helmut Becker hatte überhaupt kein Geld mehr, sie hatte eh kein Geld und ihre Kreditkarte lief auf den Namen ihres Mannes. Irgendwann hat er das auch gemerkt, was da lief, und war ziemlich sauer und hat ihr die Kreditkarte gesperrt, was dann die Beziehung auch ein bisschen belastet hat zwischen Helmut Becker und Tatjana Gsell. So. Es gab dann damals merkwürdige Aussagen, dass sie Helmut Becker wohl vorgeworfen hätte, er hätte das Ganze provoziert. Die Aussage ist auch irgendwo gelandet. Es gab aber auch Verdachtsmomente, weil es Telefonate gab, aus denen man hätte schließen können, dass Helmut Becker was davon gewusst hat. Auf jeden Fall geriet er wirklich ins Visier der Fahnder. Und wurde auch wirklich dann als möglicher Verdächtiger wurde er vernommen. Aber es hat dann einige Monate gedauert. Er hat nie in Untersuchungshaft gesessen oder so. Und offiziell wirklich von allen Vermutungen, ich nenne es mal, freigesprochen wurde im April 2004, hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg dann ganz klar gesagt, also der hat damit nichts zu tun. Aber der hat einige Monate hat er echt gebibbert.
Ich habe gerade den Eindruck, dass da so ein doppeltes Missverständnis letztlich ist. Also dass er gedacht hat, sie hat Geld und sie hat gedacht, er hat Geld, nicht unwesentlich darauf ihre Beziehung aufgebaut haben.
Ich glaube, damit liegst du richtig. Das habe ich damals auch so empfunden, weil ich dachte, da sind zwei zusammen, die voneinander glauben, der jeweils andere oder die jeweils andere könnte so die künftige Existenz sichern. Und das war halt ein Riesenirrtum.
Was ist passiert, als Sie das gemerkt haben oder umgekehrt gefragt, wie ist diese Beziehung dann auseinandergegangen?
Die Beziehung ist daran zerbrochen, dass Tatjana Gsell verhaftet wurde und hat 6 Monate, in Untersuchungshaft gesessen und ist am Ende nicht wegen Beihilfe zum Mord oder so verurteilt worden oder zum Totschlag, sondern wegen versuchten Versicherungsbetrugs.
Okay.
Und die hat dann aber nicht gesessen, die hat ja schon vorher 6 Monate Untersuchungshaft, die hat 16 Monate auf Bewährung bekommen und konnte dann nach Hause gehen.
Okay, und diese beiden Einbrecher oder Komplizen, von denen du gesprochen hast, die sind dann wegen dieser, weiß nicht, Einbruch mit Todesfolge oder
Da hat es weitere Verfahren gegeben. Das jetzt hier zu erzählen, wäre sehr kompliziert.
Okay.
Wir können das machen, aber das schweift ab, das hat doch mit dem ursprünglichen Fall nichts mehr zu tun.
Alles klar, dann kommen wir zurück zu Helmut Becker. Also Helmut Becker ist nun wieder alleine, weil Tatjana Gesell ihn verlassen hat oder man sich getrennt hat. Seine Firma war bereits insolvent. Wie ist das dann weitergegangen?
Ja, tragisch. Er hat dann nochmal, auch im Gespräch mit mir übrigens, hat er damals dann erzählt, er plant irgendwo in der Provinz da war aber Tatjana Gesell vielleicht noch als Partnerin im Gespräch, obwohl die privat schon nicht mehr verwandelt waren. Er hatte dann nochmal die Idee, so eine Art Autozentrum irgendwo zu bauen. Er hat dann versucht, als Berater in verschiedenen Firmen, vor allen Dingen Automobilfirmen, zu agieren. Aber das hat alles nicht funktioniert. Das Tragische dabei ist auch, dass die heutige Automeile, Höher Weg in Düsseldorf, das war mal seine Idee, sowas in Düsseldorf zu bauen. Das hat er mal angestoßen, aber der ist da nie vorangekommen. Erstens, weil wahrscheinlich hatte er nicht mehr das Geld damals. Und kann auch sein, dass ihm die Leute, wirklich seriöse Geschäftsleute, ihm das auch nicht zugetraut haben. Und am Ende hat es ein anderer großer Automobilhändler, hat das angestoßen und mit dem heutigen Ergebnis. Aber ursprünglich hatte er diese Idee mal. Also ähnlich zumindest. Ne?
Hans, du hast schon gesagt, es ist ihm nicht mehr gelungen, nochmal auf die Füße zu kommen tatsächlich. Was hat das mit der Privatperson gemacht? Wie ist es mit der Privatperson Helmut Becker weitergegangen?
Das war diese ganze Geschichte mit Tatjana Gesell, die übrigens nur halb so alt war wie er, hat er Anfang der 2000er Jahre, 2004 war er ja von jedem Verdacht freigesprochen. Danach hat er, wie gesagt, noch ein paar Mal gesagt, er würde dieses oder jenes machen. Und dann hat man auch bald nichts mehr von ihm gehört. Und das Kuriose ist auch, dass die Spur der Firma nach und nach in den 2000er Jahren verschwand. Wirklich frappierend ist, dass dieses Gelände eine Weile leer stand und regelrecht verrottete. Dann ist es verkauft worden an einen Investor. Und heute stehen da die Karolinger Höfe. Das sind hauptsächlich Wohnungen, ich glaube auch Büros. Und von Otto Becker siehst du da nichts mehr.
Also keine Tafel, kein Schornstein, keine zweite Hand.
Es ist wirklich ein Stück Düsseldorfer Wirtschaftshistorie ist spurlos verschwunden. Hat auch was Trauriges irgendwo, weil das war ja mal eine Erfolgsgeschichte. Aber der Sohn hat nach der Übernahme Anfang der 90er Jahre bis zur Pleite 2002, das war also Übernahme war 94, 2002 die Pleite, kannst du ausrechnen, 8 Jahre hat er gebraucht, um das Ding richtig vor die Wand zu
sagen, in den Budenbox waren das noch 2 Generationen, ja, hier sind es
8 Jahre.
Wie es mit Helmut Becker dann zu Ende gegangen ist, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Helmut Otto Becker ist tot. Der Unternehmer starb am 2. Oktober 2018 nach schwerer Krankheit. Becker hatte nach der Pleite des Familienunternehmens 2002 immer wieder versucht, neue Geschäftsideen zu verwirklichen, scheiterte damit aber. Zuletzt nahm Beckers Ehefrau ihn wieder bei sich auf, nachdem die beiden lange getrennt waren. Tatjana Gesell, zeitweise mit Becker liiert, war wenige Monate vor dessen Tod Kandidatin im Dschungelcamp auf RTL. Sie belegte Platz 8.
Helmut Becker ist also 2018 gestorben. Wir haben aber ein bisschen Tatjana Gesell aus den Augen verloren. Wie ist es mit der weitergegangen nach dieser Trennung in den frühen 2000er Jahren?
Tatjana Gesell tingelte danach in den Jahren durch, ich nenne es mal, durch verschiedene Formate Trash-TV. Sie war im Dschungelcamp, sie war bei diversen Sendungen, wo Leute miteinander verbandelt wurden oder auch nicht. Die tauchte immer wieder mal auf. Sehr berühmt wurde sie durch ihre Liaison mit Fairfried von Hohenzollern, genannt Foffi.
Foffi, ja.
Das ging über mindestens ein Jahr. Und die beiden wurden natürlich von Bild-Zeitung, Bunte oder so begeistert abgebildet. Das war natürlich ein Paar, die hatten alles. Ne? Der ältere, etwas debile Adlige und die junge, vermeintlich schöne Frau. Und er war völlig hin und weg von ihr. Und sie hoffte natürlich, er würde sie heiraten und dann würde sie den Namen kriegen. Und das wäre natürlich für ihr Marketing hervorragend gewesen. Zu einer Hochzeit ist es allerdings nie gekommen. Die Familie natürlich Hohenzollern, völlig entsetzt. Na, also dass sie ihn nicht verstoßen haben, wenn das überhaupt geht, keine Ahnung. Es gab Fotos von den beiden, die hat Gott verboten, na, wo sie da sitzt zu seinen Knien, so ein bisschen leicht gespreizte Beine, so eine Zigarre im Mund, an der sie lutscht und Naja, also das war damals sehr präsent, die ganze Nummer. Das ging aber dann auch vorbei. Dann war sie mal das Gesicht einer Erotikmesse. Dann hat sie wohl mal, das kannte sie aus früheren Jahren, für einen Escort-Service gearbeitet. Hat wohl auch Filme gedreht, die nicht gerade auf der Biennale oder so gezeigt werden würden. Ich will jetzt nicht sagen Pornos, aber sie hat schon merkwürdige Sachen gemacht. Das war halt das, was sie am besten konnte, sich so darstellen. Gut für sie war, 2014 ist auf ihr Bestreben das ganze Verfahren nochmal aufgehört worden. Okay. Und da ist sie wirklich definitiv von jedem Vorwurf freigesprochen worden, irgendwas mit diesem Raubüberfall und dem daraus folgenden Tod ihres Mannes zu tun zu haben. Das war ihr sehr wichtig und das hat man ihr auch bescheinigt. Also daran war sie wirklich unschuldig. Ich habe die letzten Jahre, weiß ich jetzt nicht, ich gucke auch solche Sachen nicht, aber was da jetzt aus der geworden ist, ich habe jetzt nochmal geguckt, es gibt eine Website, Tatjana Gesell. Ich würde allen mal empfehlen, die mal aufzurufen. Die ist gut gemacht, professionell, also irre Fotos von ihr, auch jetzt nicht irgendwie anzügliche Fotos, aber halt, wenn man sie da sieht, wie sie sich darstellt, dann ist klar, sie versucht aus ihrer Optik halt Kapital zu schlagen.
Ihre Prominenz oder,
ja,
oder
ihre halt Prominenz. Ja. Sie bietet auch an, also dass sie zu Veranstaltungen kommt oder dass man sie kontaktieren kann.
Also sie ist im Instagram-Zeitalter oder im Influencer-Zeitalter angekommen.
Ja, das doch könnte durch sein. Ob sie bei Instagram ist, werde ich mal überprüfen. Ich weiß nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. Die ist nicht dumm gewesen, die Frau. Die ist nicht doof. Die war im Gegenteil. Die war richtig clever. Hat nur leider nicht so funktioniert.
Ja.
Im Detail.
Da du gerade schon eine Internetadresse genannt hast, würde ich jetzt auch noch eine nennen, nämlich www40.de. Das ist unser Portal, das wir zusammen gegründet haben und auf dem Journalismus aus Düsseldorf jeden Tag zu lesen ist. Also so schön, wie Hans heute hier erzählt hat, erzählt er auch regelmäßig dort mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Danke, können wir jetzt an der Stelle sagen. Erstmal dir, Hans, fürs Erzählen, dann der Cast-Crew für die Produktion dieses Podcasts, unserer Nachrichtensprecherin Sarah-Lena Boley und Hanno Steiger und der Steiger Unternehmensberatung für Sponsoring dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.